Empathie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist zum zweiten Mal da, Valeria Petkova. Hallo Valeria.
Hallo Rüdiger.
Wir haben uns schon nach der ersten Sendung überlegt, das, was du weißt, da müssen wir eine zweite Sendung machen. Und diese zweite Sendung muss schnell erfolgen, weil sonst der ganze Strang vielleicht weg ist. Für die Zuschauer, ich werde diesmal wenig reden, weil eure Kritik, dass ich zu viel geredet habe, war berechtigt. Ich habe wirklich sehr viel geredet. Ich werde mich heute zurücknehmen. Wir werden heute das Thema weiterführen, ein bisschen expliziter. Und wir werden anfangen mit einem Philosophen. Kannst du ihn benennen?
Thomas Hobbes und seine Staatstheorie. Erstmal danke für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und für diese großzügige Bühne oder Plattform, die du mir schenkst. Vielen, vielen Dank. Auch an alle, die sich in der Zwischenzeit gemeldet haben mit Rückmeldungen und Fragen. Das war sehr spannend. Und ja, ich habe wieder meinen Vortrag vorbereitet und er startet tatsächlich mit Thomas Hobbes und seiner Staatstheorie. Das ist... Also erstmal zur Orientierung, die Theorie ist von dem 17. Jahrhundert und in seinem Buch Das Leviathan erschienen. Und in dieser Staatstheorie geht es darum, dass laut Thomas Hobbes der Mensch in seinem natürlichen Zustand in einem Krieg von jedem gegen allen ist. Also das ist ein... Er spricht von einem, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, also Homo homini Lupus, glaube ich, auf Latein, also dass wirklich jeder gegen jeden kämpft, um seine Interessen, seine Freiheiten durchzusetzen. Und dafür braucht man sozusagen den Staat und den bildet man durch so einen Gesellschaftsvertrag, in dem man seine Freiheiten, also alle verpflichten sich gegenseitig, ihre Rechte und ihre Freiheiten abzugeben und ermächtigen somit einen Souverän. Kann ein Monarch sein oder eine Oligarchie, also eine Gruppe von Menschen oder aber auch eine repräsentative Demokratie. Also man ermächtigt jemanden, über einen zu herrschen. Und das Interessante bei Thomas Hobbes ist, dass dieser jemand, also in seinem Fall, also er würde eher die Monarchie bevorzugen als Form, dass dieser Monarch sozusagen über dem Gesetz dann ist, die Bevölkerung verpflichtet sich einem absolutem Gehorsam und kann sich nicht mehr gegen diesen Monarch, gegen diesen Souverän wehren oder die können ihn nicht mehr von diesem Posten wegnehmen, sondern es herrscht dann eine absolutistische Macht. Und dieser Frieden, der dann entsteht, ist dadurch gewährleistet, weil jeder seine Freiheit freiwillig wie abgibt. Und nur dadurch ist die Sicherheit dann entstanden, dieses Überwinden von diesem natürlichen Zustand des Krieges von allen gegen allen, weil dann niemand mehr seine Rechte einfach so egoistisch durchsetzen kann, sondern der Staat, also dieser Souverän, schützt dann alle. Und warum wollte ich mit dieser Theorie starten? Ist, weil ich das aus meiner laienhaften Perspektive heute beobachte, und zwar auf der überstaatlichen Ebene. Das heißt, wir sind jetzt in einer, aus meiner Perspektive, ich bin keine Philosophin und keine Politologin, aber aus meiner laienhaften Perspektive ist es so, dass wir jetzt in einer überstaatlichen Form gedrängt werden, die ähnliche Parameter oder Merkmale aufweist. Das heißt, wir hatten... Zum Beispiel mit diesem WHO-Treaty oder diesem WHO-Abkommen war so, dass sich die Staaten da in einem sozialen Vertrag, in einem Vertrag verpflichten, Rechte und Souveränität abzugeben, damit dann diese übergeordnete Instanz, die dann global ist, unsere Sicherheit gewährleistet. Also da erhofft man sich auch wieder, ich gebe meine Souveränität, ich gebe meine Freiheit ab an etwas, was übergeordnet ist, zentralisiert ist und das gewährleistet dann meine Sicherheit. Und die Parallele, die ich sehe, ist, dass diese zentralisierten Strukturen, die sich dann bilden für eine globale sozusagen Bevölkerung, dass die aus meiner Perspektive auch scheinbar über dem Gesetz stehen. Die können dann wie eine absolutistische Art entschließen, das ist jetzt eine Pandemie oder das ist jetzt eine Krise und alle müssen das und jenes befolgen. Und so bin ich auf diese Idee gekommen, dass wir vielleicht jetzt in einem globalen Leviathan gedrängt werden. Leviathan in dem Buch ist sozusagen der Körper, dieser soziale Körper, der aus den einzelnen Menschen entsteht. Das heißt sozusagen ein gesellschaftlicher Körper. Und der Kopf vom Leviathan ist dieser König zum Beispiel oder diese Oligarchie. Und ich beobachte das wirklich, dass wir zu einem globalen Leviathan wie gedrängt werden oder genatscht oder manipuliert werden, wo so eine absolutistische Struktur entstehen könnte, die unsere Freiheit einschränkt und über uns sozusagen bestimmt. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel damals im 17. Jahrhundert nur 30 Jahre später eine andere Theorie entwickelt wurde von John Locke. Also wirklich nur 30 Jahre später. Und die hat zwar Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Verbesserungen im Vergleich zu Thomas Hobbes. Weil für John Locke der König oder dieser Oligarch, der Souverän, nicht mehr über dem Gesetz ist. Der könnte zum Beispiel auch von der Bevölkerung ausgetauscht werden, wenn die Bevölkerung sagt, nee, deine Art des Regierens passt uns nicht, du bist nicht so gerecht und selbstlos, das passt nicht so, die können ihn austauschen. Und bereits bei John Locke passieren schon erste Trennungen der Macht in Legislative und Exekutive. Das heißt, nur in diesen 30 Jahren hat sich dann diese Staatstheorie entwickelt. Und später kamen Montesquieu und Rousseau und das hat weiterhin diese Staatstheorie verbessert und verfeinert. Und das vermisse ich jetzt, dass wir eine Diskussion haben, überhaupt gefragt werden, möchten wir zu einem globalen Leviathan formiert werden? Wollen wir wirklich, dass alle Länder in wichtigen Parameter der Souveränität wirklich wie die Freiheit abgeben und an irgendwelchen Institutionen, die global sind, wie die WHO, UN, was weiß nicht, NATO oder sogar die Europäische Union ist auch so eine Form von überstaatliche Konstruktion, die dann über die einzelnen Staaten auch entscheiden kann.
Und der WEF wäre quasi ein Präsidentenmacher, ein Ministermacher.
Zum Beispiel, ne? Oder wir, ja, es gibt globale Organisationen, die sich in der Rolle wie aufdrängen, dass sie über uns entscheiden können. Aber das wird nicht mit uns diskutiert. Wir haben nicht diese natürliche Entwicklung der Ideen, wie damals von Thomas Hobbes zu John Locke, dass sich da bestimmte Parameter gebessert haben, aus meiner Perspektive, sondern es wird jetzt aus nochmal meiner laienhaften Perspektive wie umgesetzt. Wir werden jetzt gedrängt oder die Länder werden gedrängt, diese WHO-Pandemie-Vertrag zu unterschreiben, mit diesem Versprechen, dass wir dadurch die Gesundheit besser schützen können oder den Planeten besser schützen können oder vielleicht den Frieden, den globalen Frieden wirklich endlich mal erreichen können. Das heißt, es wird immer irgendwas versprochen, was angeblich ganz gut ist und dafür muss man die Freiheit und die Souveränität abgeben. Und deswegen war es mir wichtig, mit Thomas Hobbes anzufangen und auch, weil in einem Buch vor dem Leviathan hat er auch einen den Typ Mensch charakterisiert, der sich nicht freiwillig unterordnen möchte. Und den hat Thomas Hobbes puer robustus genannt, vom Latein, ich glaube, so der kräftige Knabe ist die direkte Übersetzung. Und damit wertet er die Menschen ab, die sich weigern, ihre Freiheit abzugeben. Der nennt sie kindlich oder unreif oder unzivilisiert, weil aus seiner Perspektive sollte jeder vernünftige Mensch verstehen, dass wenn ich meine Freiheit abgebe und mich dem Souverän bedingungslos unterwerfe, dass das besser ist, weil dadurch der Frieden entsteht. Und diese unvernünftigen Menschen, die auf ihre Freiheiten beherrschen, die nennt er den puer robustus oder dieser kindliche Knabe oder kräftige Knabe. Und auch das fand ich als Parallel in der heutigen Gesellschaft, dass die Leute, die auf der Straße protestieren für sowas wie Freiheit und Demokratie, die sich nicht unterordnen wollten, dass die auch heutzutage abgewertet werden als unsolidarisch, als idiotisch oder als unvernünftig, als rechts oder irgendwas ganz Schlimmes. Ne? Das heißt, auch da sah ich ein Parallel, wie man Menschen begegnet, die nicht bereit sind, einfach so ihre Freiheiten oder Rechte abzugeben. Und wie gesagt, also ich komme später nochmal auf den Pueblo Bustos, aber damit wollte ich jetzt sozusagen diese Aufmachung starten, dass wir irgendwohin gedrängt werden, ohne dass wir da Mitspracherecht haben. Oder zumindest aus meiner Perspektive findet keine öffentliche Diskussion, wollen wir irgendwie so eine überstaatliche globale Struktur haben, sondern es wird gedrängt oder genatscht, ne? Diese manipulative Politik. Und da wollte ich nochmal die Geschichte hinter dieser Nudging oder Manipulation beschreiben, weil wir letztes Mal nicht so wirklich ausführlich darüber gesprochen haben. Denn es ist sehr effektiv. Die meisten Menschen merken nicht, dass sie gelenkt werden, dass sie gesteuert werden in etwas, was womöglich nicht so gut ist, ne, in diese Strukturen, die ich beschrieben habe. Und wie kommt es dazu, dass diese Methoden, diese Manipulation so wirkungsvoll ist? Und das liegt daran, weil in den letzten 100 Jahren oder über 100 Jahren extrem viel Forschung passiert ist. Angefangen am Anfang des 19. Jahrhunderts mit der experimentellen Psychologie, damals dominiert von den Behavioristen, die wir auch letztes Mal erwähnt haben. Es fängt wirklich eine systematische, empirische Erforschung des menschlichen Wesens an, in allen Aspekten der menschlichen Psyche. Wirklich angefangen von, wie funktionieren die Sinneswahrnehmung, die Sinnesorgane, wo ist die Schwelle der bewussten Wahrnehmung, was verarbeiten wir unterbewusst, wie entscheiden wir, wie kontrollieren wir unsere Impulse, wie sind unsere Emotionen, wann reagieren wir, wie. Es wurde alles systematisch erfasst, sogar seit 1900, Mitte den 20er von dem 1920 ist sogar die erste EEG-Messung gemacht worden. Das heißt, parallel zu der experimentellen Psychologie wurde auch das Gehirn erfasst. Besser und besser, heute natürlich mit der kognitiven Neurowissenschaft oder mit der Neurowissenschaft extrem im Detail. Und wie gesagt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Behavioristen dominant in diese Forschungsrichtung und deren Ziel war, das Verhalten so zu verstehen, dass sie das Verhalten vorhersehen können, aber auch bestimmen können, kontrollieren können, verändern können. Und damals war wirklich deren Traum, das Verhalten auf ein Reagieren zu reduzieren. Das heißt, welche Reize, welche Parameter kann ich den Menschen aussetzen, um ihn dahin zu bringen, wohin ich will. Also das auf eine bestimmte Art reagiert. Das heißt, das Verhalten ist wirklich ein pures Reagieren auf bestimmte Reize.
Und der Mensch muss dabei auch denken, dass er das selbst produziert hat.
Ja,
also nicht reagiert hat, sondern durch eigenen Willen.
Genau, wobei für die Behavioristen damals war sowas wie Kognitionen und Emotionen erstmal irrelevant. Das war ein Schnickschnack für die. Ja. Die haben sich wirklich nur auf dieses Verhalten fokussiert. Und erst in den 70er kam die sogenannte kognitive Wende, die auch in der Psychologie die Rolle der Kognitionen im Fokus gebracht hat. Und hier passiert eine erste interdisziplinäre Ehe, die für uns relevant ist, und das ist nämlich die Fusion oder die Ehe zwischen der Psychologie und der Ökonomie. Und dann stand die Verhaltensökonomie oder Behavioral Economics, eine sehr potente Richtung in der Wirtschaft, in der Ökonomielehre. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sodass wir bis dahin, wie gesagt, diese sehr ausgeprägte Forschung in der Psychologie hatte, nicht nur in der Wahrnehmungspsychologie, Sozialpsychologie, also wie reagiert der Mensch in der Gruppe, verändert sich da irgendwas in seinem Verhalten, welche Einflussfaktoren gibt es durch die Gruppe, entwicklungspsychologisch, wie verändert sich das Gehirn, das Bewusstsein in der Kindheit, ne? Wie werden wir geboren, wie entwickelt sich das Ganze, also das wird systematisch erfasst. Ab den 70er, 80er, wie gesagt, passierte diese erste interdisziplinäre Ehe, wo dann die Psychologie und die Ökonomie fusioniert sind. Und da passierte parallel zu der psychologischen Forschung extrem viel auch Forschung im Bereich des auch des kognitiven, der kognitiven Parameter, die hinter dem ökonomischen Verhalten des Menschen sind.
Also und, Stichwort Kahneman.
Genau, wollte ich eben, genau, Kahneman und Tversky waren so, die sind die Väter von dieser Wissenschaft und die haben, die wurden auch mit einem Nobelpreis belohnt für deren Prospect Theory, die wirklich zum ersten Mal kognitive Aspekte in dem ökonomischen Verhalten.
Langsames Denken, schnelles Denken, später, so auch der Buchtitel.
Ne? Genau, später kam, also dieser Nobelpreis war, glaube ich, in den 90er und Anfang der 2000er erschien dann das Buch von Kahneman, Langsames und schnelles Denken. Ich werde gleich darauf zurückkommen, weil das eine interessante wie so ein Tor ist zu dem, was ich gleich auch erzählen möchte. Aber wie gesagt, also da startete auch diese parallele Forschung des, des Menschen auch von diesem Blickwinkel seines ökonomischen Verhaltens. Und da ist auch extrem viel Forschung passiert, nämlich wie vertrauen wir? Ich habe auch letztes Mal darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Vertrauen für diese Nudging-Politik ist. Die Rolle von Oxytocin, die Rolle von der Kommunikation, alle möglichen parallele Parameter sind auch da extrem viel erforscht worden. Und 2008 passierte dann die zweite interdisziplinäre Ehe, die für uns relevant ist, nämlich zwischen der Verhaltensökonomie und der Politik. Und so sozusagen kam die Psychologie in der Politik. Und das passierte durch das Buch Nudge oder Nudge Theory von einem Verhaltensökonom, Richard Taylor, der zusammen mit einem Anwalt, Cass Sunstein, dieses Buch geschrieben hat. Und Cass Sunstein ist später oder vielleicht direkt gleich danach ins Kabinett von Obama eingestiegen und hat da sehr viel beeinflusst. Also interessante Karriere hat der Mann gemacht. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man sich auch mit ihm auseinandersetzt. Und ab 2010 war diese erfolgreiche Ehe zwischen der, also das sind die Psychologie, Ökonomie, also die Verhaltensökonomie und der Politik. Und die hat extrem viele Kinder zur Welt gebracht, nämlich alle diese sogenannten Nudge-Units. Das sind so Einheiten, die an den Regierungen angegliedert sind, aber auch in NGOs und alle möglichen Institutionen, die Einfluss auf die Menschen nehmen wollen. Und mir ist es wichtig, das zu betonen, wie wichtig das ist. Das heißt, 100 Jahre Wissen wurde gesammelt über den Menschen. Wissen, was uns beide nicht zu also Leute, die nicht Psychologie studiert haben oder Verhaltensökonomie studiert haben, die haben dieses Wissen nicht. Das ist ein Meta-Wissen über uns Menschen. Wie ticken wir? In jedem kleinsten Detail.
Da gehört ja auch die Ethologie dazu, ne? Lorenz, Eibelfeld und wie sie alle heißen.
Ja, also wirklich, der Mensch ist erfasst in jedem Mikrometer seiner Psyche und Seele und dieses Wissen ist destilliert und steht jetzt den Politikern zur Verfügung durch diese Nudge-Units. Das sind Berater, die sind Behavioral Insights-Forscher, also Verhaltenseinsichten.
Das ist hochgefährlich, ist
das. Deswegen möchte ich das so aufschlüsseln, das zu sagen, das ist jetzt nicht bloß ein...
Deswegen bist du auch hier.
Deswegen bin ich auch hier, deswegen habe ich den Brief damals geschrieben an die Regierung und an die KVen und
in der Corona-Zeit war das, ne?
Am Ende, ja genau, also 2022 habe ich den Brief verschickt, bis jetzt keine Antwort. Jedenfalls ist ein sehr wichtiges Thema, weil es wird als eine, also Nudging wird als eine, es ist verharmlost und wird als eine intelligente, effiziente, kosteneffektive wirksame Regierungsform verkauft, dass man Menschen so leicht in die oder in die Richtung schubst, damit sie bessere oder gesündere Entscheidungen treffen.
Kann man vielleicht sagen, dass das gestern war Spieltheorie, heute ist Nudging? Kann man sowas sagen? Also Nash-Gleichgewicht und so weiter, die Nash-Forschung regulierenden Dynamiken. Ja. So hat man das ja auch in der Ökonomie gemacht, um Verhalten zu steuern, genau. Um Gewinnmaximierung zu kriegen, um Ausschließungsverfahren zu machen, ja. Und so weiter.
Aber das ist also das Wichtigste, was mir wichtig ist, dass die Leute begreifen, ist, dass das eine Unmengen von Wissen, wie wir ticken, was wir bewusst oder auch unterbewusst oder präbewusst verarbeiten, sodass diese Information benutzt wird, um uns so zu steuern, manipulieren, dass uns nicht mal klar ist, dass wir beeinflusst werden. Das heißt, wenn ich dann in so einer Umgebung eine Entscheidung treffe, dann ist die sozusagen von den Leuten, die sich damit auskennen, wie vorprogrammiert. Ne? Dass die Mehrheit der Menschen sich so verhalten würden, da sind wir wieder bei dem Traum der Behavioristen, dass wir auf eine darauf reduziert sind, einfach zu reagieren, entsprechend dessen, wie die Reize in der Umgebung geschickt so aufgebaut sind, dass sie uns lenken zu einer Entscheidung, zu einem Verhalten, ohne dass uns bewusst wird, oh, ich werde gleich in irgendwo gelenkt. Und dann nochmal den Bogen zum Beginn. Diese Lenkung hin zu einem globalen Leviathan, die passiert nicht in einem offenen Diskurs, wo wir darüber diskutieren können, wo eine Evolution stattfinden kann, wie damals von Thomas Hobbes zum John Locke. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht diesen offenen, aufklärenden Diskurs, wo man sagt, so wäre eine Staatstheorie, hier ist meine Idee und dann kommt der Nächste und sagt, nee, aber ich finde, das könnte zu Missbrauch führen, dann müssen wir das und jenes machen, wir müssen die Macht teilen. Das passiert nicht mehr, sondern wir werden gelenkt, geschubst, genatscht, manipuliert durch unsere Emotionen, durch die Art, wie wir ticken und werden in eine Richtung gelenkt, ohne dass das aufgeklärt ist.
Das ist ja ähnlich wie ein Pädophiler, also wirklich ein pädophiler Täter, der mit der kleinen Mädchen eine Welt vorgaukelt. Das macht er vorher schon, der benutzt die nicht sofort, sondern er trainiert die erst einmal in ihrer kognitiven Beziehungsfähigkeit zu ihm, indem er etwas, du kennst dich ja auch, indem er etwas Positives mit ihm macht und Spiele spielt und Bonbon und dies und das. Und erst dann benutzt er dieses Mädchen oder diesen Jungen oder dieses menschliche Wesen. Und das ist ja eigentlich das Gleiche. Also dahinter verbirgt sich die gleiche Kriminalität. Man kann das nicht vergleichen, das beide. Aber die Taktik hört sich für mich
zum Beispiel
ähnlich an.
Vertrauen, ne? Das, was genau. Der Pädophile macht in diese Phase des Honeymoon-Phase, nennt man das in der Fachliteratur, ist das Vertrauen des zukünftigen Opfers zu gewinnen. Und das ist auch eine Manipulation. Unterschwellig, also ganz gezielt. Ich weiß, was ich hier vorhabe. Ich weiß, wie ich dahin komme. Ich muss erstmal zum Beispiel das Vertrauen gewinnen. Und das Vertrauen zu gewinnen ist auf jeden Fall eine Nudging-Technik. Und auf die wollte ich gleich zurückkommen. Aber bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts hat Edward Bernays bereits schon gesagt, dass in einer Demokratie man tatsächlich Propaganda und psychologische Instrumente nutzen soll, um die Bevölkerung zu steuern. 100 Jahre später ist es soweit, weil dazwischen liegt wirklich eine sehr intensive und umfassende Forschung, die alles über den Menschen in Erfahrung bringen konnte oder fast alles, was man messen kann. Und das steht jetzt Politikern oder NGOs zur Verfügung mit ihren Teams aus Behavioral Insights Forschers oder Verhaltenseinsichten Forscher, die sagen, diese Parameter kannst du so aufbauen, das kannst du so machen, das kannst du so machen und dann reagieren die Menschen auf diese Art. Und parallel dazu läuft aber auch weiter Forschung. Das heißt, wir haben die psychologische Forschung, die verhaltensökonomische Forschung und jetzt haben wir diese politisch-verhaltensökonomische Forschung, die das Ganze für das politische Verhalten der Menschen wie maßschneidert. Okay? Extrem potent, extrem gefährlich, weil uns dieses Wissen nicht zur Verfügung steht. Wir werden nicht aufgeklärt. Ich kämpfe immer noch dafür, dass die Regierung oder zum Beispiel Professor Lauterbach diese Nudging-Politik wirklich aufarbeitet. Ich bleibe dran, aber es passiert bis jetzt nichts.
Nein, sondern, das sind ja Täter in dem Sinn.
Sondern es passiert eigentlich, was ich sehe, ist, dass daraus noch mehr Wissen für die Nudging-Forschung entstanden ist. Wie sollen wir jetzt das Vertrauen der Menschen doch noch mehr austricksen, dass sie uns das nächste Mal mehr glauben, wenn wir irgendwelche Pharmaprodukte, die sehr schnell auf den Markt gekommen sind, dass die doch dann wieder vertrauen. Also das sind, aus meiner Perspektive sehe ich eher so eine Aufarbeitung, also dass noch mehr gelernt wurde von diesen Forschern, als dass der Bevölkerung erklärt wurde, das haben wir gemacht, das sind die schrecklichen Ergebnisse davon und wir versprechen, das nicht nochmal zu machen.
Die Gegenleistung der Bevölkerung oder die Gegenleistung der Gegenbewegung ist ein Optimierungsangebot für die Täter.
Ja.
Die
ja.
lernen daraus ja Unfassbares. Ne? Ist wirklich so.
Ja.
Das ist der Gegenbewegung null bewusst. Das sind auch, ist auch Psychologie. Aber es ist denen gar nicht bewusst.
Ja.
Was du gerade sagst, das erklärt zu 100% das, was jetzt gerade aktuell politisch in Deutschland los ist, indem man durch ein Rechtsframing, als wenn in jeder Stadt in Deutschland Neorechte aufmarschieren, so wird getan. Und die AfD soll verboten werden und so weiter. Das ist ja genau das Spiel.
Ja, beziehungsweise ich komme gleich darauf zu, weil das ist diese Umlenkung der Wut. Ne? Das habe ich in einem anderen Gespräch schon mal erwähnt, aber ich möchte jetzt alles so in einem kohärenten Bild zusammenfassen. Also, Nudging bedeutet extremes Wissen über den Menschen und es wird einigen wenigen zur Verfügung gestellt, die dann wissen, wie sie gezielt Menschen so manipulieren, lenken und steuern, dass sie sich so verhalten, wie man das von denen also erwarten würde. Also das ist ein vorhersehbares Verhalten oder Reaktion.
Könntest du Literatur nennen, damit so manch einer, der das jetzt sieht, sich einlesen kann oder einfinden kann in dieses Thema, dass er mal merkt, ach, darum geht es. Jetzt hat der Tögel ein Buch geschrieben,
genau.
Kognitive, wie heißt der genommen mit Vornamen?
Dr. Jonas Tögel. Genau.
Hat das Buch geschrieben, Kognitive Kriegsführung. Gibt es auch andere Bücher?
Es gibt auch in England, aber ich würde mir wirklich mit dem Standardwerk selbst anfangen, nämlich mit dem Nudge Theory von Richard Taylor und Cass Sunstein, damit die Leute wirklich wissen, wie verkaufen das die Autoren. Ne? Also
gibt es das auch in Deutsch?
Ja, glaube ich, oder? Ich habe es auf Englisch, aber ich bin mir sicher, es gibt es auf Deutsch, weil es das erfolgreichste Buch schlechthin ist seit 2008. Und wie gesagt, jeder Politiker, jede NGO hat mittlerweile mindestens ein...
Also die WEF-Leute haben das innen auswendig gelernt.
Die WHO hat Nudge-Team, die CDC und die NATO. Also überall, wo es darum geht, Leute in irgendeiner Weise steuern zu müssen, gibt es mindestens ein sehr, sehr großes Team von Leuten, die sich wirklich auskennen. Und seit 2015 ist auch in Deutschland an der Regierung, obwohl wenig Informationen über das deutsche Nudge-Unit ist, heißt es, dass sind nur wenige Leute da, die daran arbeiten. Aber auch da vermisse ich eine richtige, transparente Aufklärung, wie viele Leute arbeiten da, an welchen Projekten sind sie beteiligt, wie wird diese Theorie in der deutschen Politik angewandt ist, das würde ich noch einmal, ich würde mir wünschen, dass das transparent gemacht wird.
Wäre eigentlich eine Aufgabe für eine Opposition im Parlament, im deutschen Parlament.
Ja, wobei auch da, ich würde gerne in der zweiten Hälfte des Gesprächs zum Thema Korruption und Einflussnahme in der Politik nehmen. Also da ist meine Hoffnung nicht, dass irgendwie eine Opposition das aufgreift. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne diese Slow Thinking oder das langsame und das schnelle Denken von Kahneman nochmal aufgreifen und anhand dessen zeigen, wie man das Gehirn manipulieren kann und die zwei Targets im Gehirn, die man manipulieren kann, nämlich den Neokortex und das limbische System. Und das, ich weiß nicht, ob vielleicht hoffe ich, ist das eine hilfreiche Information für die Zuhörer, deswegen würde ich das jetzt heute erläutern wollen.
Also kurz erklären, was Neokortex und limbisches System ist?
Werde ich genau gleich. Also der Neokortex ist also das, was wir in der Regel von den Bildern des Gehirns kennen, das ist diese Auswucherung von neuronaler Masse, die sozusagen das größte Teil des Gehirns, des menschlichen Gehirns ausmacht. Ne? Das ist der präfrontale Kortex, parietale Kortex, okzipital etc. Ne? Also das ist der...
Das ganze Gewundene, was man so sieht.
Genau,
ne?
genau. Mhm. Und darunter, unter diesem Neokortex, ist das alte Gehirn, das ist das limbische System. Und fast alle Tierarten haben dieses limbische System. Wirklich Fische und Amphibien und Reptilien und Säugetiere, alle haben das. Und die meisten Tierarten kommen nur damit aus. Das heißt, viele, viele Tiere haben gar keinen Neokortex obendrauf, sondern das limbische System ist deren Gehirn und es reicht aus für komplexes Verhalten und für rudimentäre Kognitionen. Und das ist sozusagen das archaische Gehirn, was wir auch haben, direkt über dem, also dem Brainstem, also die Hirnstamm, genau. Dann kommt das limbische System und obendrauf kommt diese Auswucherung des neuronalen Kortex.
Das ist das Gefühlsgehirn, das limbische System.
Limbisches, genau. Also ich werde es gleich erklären. Und warum ist mir wichtig, das so differenziert zu erklären, ist, weil das langsame Denken, wovon Kahneman spricht, ist in dem Neokortex, in dem präfrontalen und parietalen Kortex. Das ist das Denken, was Logik und Forschung und Erkenntnisse sammeln und so ein langsames Verarbeiten von Informationen. Das ist das langsame Denken. Das schnelle Denken ist in dem limbischen System. Okay, das ist das Emotionale, aus der Hüfte geschossen, natürlich auch fehlerbehaftet, eher so in reflexartig, aber trotzdem denken. Und meine freche Behauptung heute ist, dass wenn man das limbische System kontrollieren kann, oder wenn man weiß, wie man das limbische System kontrollieren kann, kann man den Mensch kontrollieren. Erstmal den Neokortex. Wie manipuliert man den Neokortex? Das tut man, indem man diese Informationen, also falsche oder ausreichende Informationen zur Verfügung stellt, falls jemand versucht, doch irgendwie selbst zu reflektieren, dann könnte man den Menschen oder das langsame Denken in der Hinsicht manipulieren, indem man nur ausgewählte Informationen zur Verfügung stellt. Also die richtigen Experten dürfen dann im Fernseher irgendwas aussagen. Oder es gibt Fact-Checkers, die dann das Ganze für mich sozusagen schon überprüft und durchgekaut haben. Und ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Ich muss gar nicht in meinem langsamen Denken reinkommen. Ich kann mir einfach mal durchlesen. Die haben mir schon gesagt, was richtig oder was falsch ist. Auch die Entwicklung in der Journalistik geht in die Richtung. Früher gab es die investigative Journalistik, wo man dem Leser oder dem Zuhörer oder dem Zuschauer wirklich die Daten und die Informationen zur Verfügung gestellt hat, ohne dass man bereits eine Meinung äußert und oder eine vorgebildete Meinung damit präsentiert, sondern es sind die Informationen. Okay? Heute ist die Journalistik eher so eine Meinungsäußerung, das ist das Gute, so solltest du denken. Ich sage dir jetzt, was die Informationen sind und wie du sie dann bewerten sollst. Okay?
Da steht unter jedem YouTube-Kanal, die digitale Welt wird vollgemacht von so etwas. Mhm. Corona ist das und so
zum
weiter.
Zum Beispiel, oder wobei, Klima ist das, oder Putin ist das, oder China ist das. Ne? Also ja. Das ist das Richtige und das ist das falsche Denken. Und wenn du ein guter Bürger bist, solltest du bitte so denken, weil wir haben das für dich geprüft, gecheckt, mit dem Stempel, Fact-Checker, das ist das Richtige. Ne? Das heißt, so erspart man sich mehr oder weniger das langsame Denken und man weiß, okay, das ist das Wissenschaft. Und sogar vor ein paar Tagen habe ich gelesen, wie die Science Media Centers finanziert werden. Das sind solche Einheiten, die auch in vielen Ländern unterwegs sind, die für die Journalisten, für die wissenschaftlichen Journalisten die Wissenschaft zusammenfassen und sie sozusagen präsentieren. Eine gute Idee, wenn sie tatsächlich eine neutrale Organisation wären, die dann wirklich hunderte oder 200 diverse Wissenschaftler beschäftigt, die sich wirklich die neuesten Daten durchlesen und die zusammenfassen und zur Verfügung stellen. Aber man muss sich dann wirklich angucken, wer diese Organisationen finanziert, um dann zu begreifen, okay, sind diese Informationen wirklich frei oder gibt es möglicher Einfluss auf das wissenschaftliche Denken. Ne? Das heißt, sehr viele, ich habe dann gelesen, dass viele von den Verlagshäuser und von den wissenschaftlichen Journalisten tatsächlich auf Informationen von diesem Science Media Center greifen und das übernehmen, ohne weiter zu überprüfen, als das ist der Stand oder der Stand des Wissens. Das ist sozusagen ein Konsens zwischen den, unter den Wissenschaftlern. Das ist die Wissenschaft und das wird sozusagen als die wissenschaftliche Wahrheit verkauft. Und so schaltet man sozusagen das langsame Denken aus, weil man sich gar nicht mehr Gedanken machen muss. Das wurde für mich geprüft. Hier Faktenchecker, hier die. Okay, jetzt bin ich informiert, ich muss gar nicht mehr nachdenken.
Und schon kann man Leute wie Ulrike Guiro ausselektieren.
Oh.
Also das macht richtig klar, warum die auf einmal, diese Frau, die ja einen klaren, einen guten Verstand hat, dass die einfach weg und ausselektiert wird.
Na, es war neulich,
raus aus der Gruppe.
Ja, es war neulich, dass Drosten gesagt hat, in die Zukunft, also die Lehre von der jetzigen Pandemie ist, dass wir in Zukunft nur ausgewählte Experten zu Wort kommen lassen. Das geht in diese Richtung. Wer gibt mir die Information, damit mein Gehirn, wenn ich überhaupt auf die Idee komme, meinen Neokortex zu benutzen, um da irgendwas zu erfassen, dann bin ich nur mit bestimmten Informationen gefüttert und damit kann man sozusagen Einfluss auf das Denken und natürlich auf das Reagieren darauf nehmen. Viel interessanter ist allerdings das limbische System, weil ich glaube, für die Mehrheit der Zuschauer, die jetzt nicht einen wissenschaftlichen, also einen psychologischen oder neuropsychologischen Background haben, vielleicht gar nicht so bekannt ist. Also was ist das limbische System? Wie gesagt, eine sehr, sehr alte Struktur oder ja, das alte Gehirn. Ich habe letztes Mal gesagt, dass das limbische System in diesem Koordinatensystem operiert Sicherheit und Gefahr. In dem limbischen System sind wichtige Strukturen wie die Amygdala, der Hippocampus, der Hypothalamus, die Basalganglien, Hypophyse und Epiphyse, also wirklich extrem wichtige Strukturen für unser für
also
alles.
Hormonbildung,
Hormonen,
Gedächtnis
und die emotionale Erfassung der Welt. Und Koordination,
ne?
Das mesolimbische System in den Basalganglien ist der Dopamin, also was wird belohnt, welches Verhalten wird belohnt. Wirklich zentrale Struktur im Gehirn. Das langsame, das schnelle Denken ist dort verankert. Über den Hippocampus werde ich heute nicht sprechen, weil Dr. Michelle Nelson ein hervorragendes Buch darüber geschrieben hat, das indoktrinierte Gehirn. Dann werde ich auf jeden Fall empfehlen, sich dieses Buch oder seine Vorträge anzuschauen.
Den werden wir hier auch noch irgendwann haben.
Wunderbar. Der fokussiert auf den Hippocampus und zeigt, was passiert, wenn man den kontrolliert. Also meine freche Aussage heute ist, wer das limbische System kontrollieren kann, kann den Mensch kontrollieren. Dr. Nelson zeigt das ganz hervorragend, welche Rolle der Hippocampus spielt. In der im Gedächtnis, aber auch in der Selbstwahrnehmung
und bei der Alzheimer-Krankheit.
Und
ne?
Genau, und auch bei dieser Energie der Indexneurone, sehr, sehr wichtig. Also da werde ich nicht weiter drüber sprechen, weil, wie gesagt, ich verweise auf sein Werk. Die Amygdala, sehr wichtige Struktur, die ist bekannt eher durch diesen Flucht versus Kampf, also durch diese Reaktion. Das heißt, die Amygdala,
auch Mandelkern genannt,
ist die Struktur, die Gefahren wittert und sofort das Verhalten in Richtung Sicherheit steuert. Okay, also das ist diese Sicherheit versus Gefahr-Koordinatensystem, die Amygdala. Wir haben, also ich habe auch in anderen Interviews gesprochen, wenn Gefahr da ist, wenn Lebensgefahr da ist, dann wird sowieso der Neokortex wie heruntergefahren und es wird das limbische System, das limbische System wird priorisiert, damit man sich in Sicherheit bringt. Das heißt, es eine Form von Einflussnahme auf den Menschen ist, um gar nicht den Mensch in dem langsamen Denken zuzulassen. Also man füttert natürlich den Neokortex mit falschen Informationen oder ausgewählten Informationen, aber man stresst ihn so lange, bis der Mensch nur in diesem schnellen Denken des limbischen Systems ist. Das ist das eine. Dann, was mir sehr wichtig auch ist, ist, dass diese Energie, die wir als Flucht- oder Kampfreaktion kennen, Die steht uns aber auch in der Sicherheit zur Verfügung. Das heißt, die ist auch bidirektional. Das heißt, wenn wir in Sicherheit sind, wenn die Amygdala sagt, okay, jetzt herrscht Sicherheit, dann wird die eine Richtung der Energie ist dieses Proaktive, diese schöpferische Kraft, diese, ich gehe nach draußen, ich erforsche die Welt, ich bin neugierig, ich baue Häuser auf oder ich baue irgendwas auf. Das ist meine Energie, das ist die Lebenskraft, die schöpferische Lebenskraft. Wenn Gefahr da ist, wenn die Amygdala Gefahr wittert, wird diese Kraft in die Abwehr, in die proaktive Abwehr, in die sogenannten Kampfreaktionen eingesetzt. Ne? Dieses nach vorne gehen und kämpfen für das Leben. Und wie gesagt, wenn aber die Sicherheit da ist, dann hilft mir diese Energie, mich zu verwirklichen, nach vorne zu gehen, Sachen aufzubauen. Die andere Energie ist eher diese Rückzugsenergie. Bei Gefahr ist das die Fluchtenergie. Und ich glaube, in dem sicheren Zustand, wenn Sicherheit herrscht, wird diese Energie eher für sowas wie Trauer, die Verdauung von Sachen, verwendet. Vermutlich aber auch für die Entspannung. Also das ist vielleicht der Link zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Also da muss ich noch ein bisschen mehr recherchieren, um mir das Bild noch ein bisschen klarer zu werden, wie diese Energie sozusagen in den sicheren Zustand...
Das bedeutet auch bidirektional, genau. Ne? Immer in die Richtung wie auch genau. In die Richtung. Ne?
Entweder ich gehe nach vorne, ich baue auf, ich verwirkliche mich, ich bin in meiner schöpferischen Kraft, bei Gefahr bin ich in der Abwehr, also ich proaktiv wehre ich die Gefahr ab. Oder ich gehe in die andere Richtung, in die Verdauung, in die Entspannung, in das Langsamere, in das Zurückziehen oder halt bei Gefahr in die Flucht. Und ich glaube sogar, dass diese Energie, die nach vorne geht, es sind spannende Fälle in meiner Praxis mit Patienten, die wirklich Blockaden in diesen Energien haben, ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Energie, diese Vorwärtsenergie, die Energie ist, die bei der Geburt sozusagen dem Kind hilft, rauszukommen.
Ja, ja. Das ist so, ja.
Und vielleicht, aber das ist jetzt eine absolute Spekulation, ist die andere Richtung, ist die uns begleitet, wenn wir dann irgendwann aus dem Leben wieder aussteigen. Okay? Diese Energie kann man manipulieren. Okay, diese Vorwärtsenergie. Ich habe unzählige Patienten in meiner Praxis, die wirklich mit diesem Bild kommen, dass sie sagen, okay, ich kann mich nicht proaktiv wehren, ich bin konfliktscheu. Mhm. Also dieses Ängstliche statt die wütende Reaktion oder die proaktive Abwehrreaktion zu zeigen. Und wenn man deren Leben eruiert, da zeigt sich fast immer zu 100%, dass sie wirklich auch der Typ Menschen sind, der nicht irgendwas aufbaut, der nicht nach vorne kommt, der sich nicht verwirklicht, sondern entweder in Selbstzweifel oder in irgendwelchen, ich zerdenke alles, ich perfektioniere alles. Also da sieht man sogar, dass der Neokortex im Dienst des limbischen Systems sogar sein kann, um diese Energie im Inneren zu erschöpfen und gar nicht in diese Selbstverwirklichung zu kommen. Wenn man das weiß über diese Energie, kann man die auch manipulieren, um den Menschen nicht in seiner schöpferischen, proaktiven Kraft zu halten. Ne? Man kann sie kulturell, das hat man bei Frauen zum Beispiel gesehen, über Jahrhunderte wurde die Frau so erzogen, dass es ihr nicht zusteht,
naja,
nach vorne zu kommen, Forscherin zu sein, frech zu sein, ne, also diese
immer zurückhaltend,
genau,
alles, ne,
das
gefallen
heißt,
lassen,
genau,
immer lächeln, immer gerade sitzen.
Sogar bis heute ist es so, dass Frauen, die nach vorne gehen und sich verwirklichen, eher als Macho-Frauen oder als also so eine das wird nicht als Weiblichkeit wahrgenommen.
Und viele Männer haben Angst vor solchen Frauen, also das ist...
Aber interessant ist, dass heute sogar die Männlichkeit, also früher war das wurde diese Form der Kraft eher als eine männliche Kraft assoziiert. Heute wird sie als toxische Maskulinität abgewertet.
Richtig.
Also das heißt, das ist jetzt eine Hypothese. Ne? Also das
aber der ganze weiße Mann ist ja ein sehr exploratives Wesen. Also der weiße Mensch, nicht der Mann, der weiße Mensch. Deswegen ist in einer neuen Kultur die Abwertung des weißen Menschen gibt. Also das ist jetzt meine Theorie gerade, die ich so spinne.
Ja, also wie gesagt, ich möchte nur zeigen, dass man diese Energie, diese sehr kraftvolle, schöpferische Energie im Menschen wie vernichten oder blockieren kann. Durch Erziehung, durch kulturelle Einflüsse, wie gesagt, wie sollen Männer sein, wie sollen jetzt Frauen sein, also dass diese Kraft gar nicht da ist. Das war mir wichtig zu sagen, dass das auch eine Form von Einflussnahme auf den Mensch ist, dass man gar nicht in der Kraft ist, in seiner Verwirklichung, sondern permanent in der Schöpfung der Ängste, existenzielle Ängste oder durch Grollpropaganda in die eher wütende Reaktion. Und hier komme ich ganz schnell zu der Wut oder zu diesem proaktiven Kampf. Das wird aus Perspektive derjenigen, die kontrollieren wollen, also da ist der Versuch oder der Wunsch, diese Energie so umzuleiten, dass sie nicht gegen den Tätern oder gegen denjenigen gerichtet wird, die den Menschen kontrollieren möchten. Und wie passiert das? Aus meiner Perspektive bis jetzt, ich muss mir noch weiter Gedanken machen, aber es gibt so zwei Seiten. Das eine ist das Manipulieren des Vertrauens und das andere ist das Umleiten der wütenden Reaktion, dieser Energie. Das Vertrauen ist deswegen wichtig in diesem Zusammenhang, weil das mit dem Empathienetzwerk im Gehirn verbunden ist. Und ich habe auch letztes Mal gesagt, wenn das auch in dem limbischen System zentrale Strukturen sind, die Empathie des Menschen ermöglichen. Und da habe ich auch gesagt, dass es wie so eine 1 und 0 ist. Also wenn ich in Sicherheit bin, dann bin ich nicht proaktiv wütend, sondern ich bin in Sicherheit und ich kann dann empathisch Bindungen herstellen. Ich kann Leuten vertrauen, ich kann ja dieses Prosoziale aufbauen. Wenn aber Gefahr herrscht, dann ist die Empathiefähigkeit, vor allem gegenüber denjenigen, den ich als Gefahr für mich identifiziere, da wird die Empathiefähigkeit heruntergefahren, damit überhaupt meine proaktive Wutreaktion oder Kampfreaktion oder Abwehrreaktion überhaupt möglich ist, ne? Weil es eher unmöglich ist, gegen jemanden zu kämpfen, den ich mag. Deswegen muss man es immer so entweder oder steuern. Und damit man gar nicht in die Wut kommt mit jemandem, der ein Übeltäter ist, ist es ein ganz, ganz alter Trick, schon seit über 100 Jahren alter Trick ist, dass man einen Übeltäter hinter der Maske eines Wohltäters versteckt, sodass man die Empathie des Menschen oder dieses Vertrauen weckt. Dr. Törgel hat auch in seinem Buch dieses Beispiel mit Rockefeller beschrieben, dass es gab wirklich einen ganz schlimmen Unfall in seiner, also viele, viele Arbeitnehmer von ihm sind gestorben und er galt in den Staaten als ein richtiger Übeltäter. Und sein PR-Team hat sich wirklich Mühe gegeben, aus ihm einen Philanthrop zu zaubern, der dann richtig viel hilft und Kindern hilft und Foto mit dem Kind hier und Foto mit Checks da, wo er viel Geld an Hilfsbedürftigen verteilt und damit wurde wirklich die öffentliche Meinung gekippt, dass er plötzlich als ein Philanthrop gesehen wurde und da durch die Sympathie war man nicht mehr in diese wütende Reaktion auf ihn. Das heißt, das Vertrauen kann man über diese Art, also eine sehr alter Trick, so steigern, damit man nicht mehr wütend ist. Das andere, also eine andere sehr, sehr beliebte Technik, wie man Vertrauen erweckt in den Menschen, ist diese Vertrau mir, ich meine, die ganzen Wissenschaftler sind hinter mir, ich habe die Expertise, wir wissen, worüber wir sprechen. Das ist sozusagen also Vertrauen, also eher das kognitive Vertrauen, weil wir hier einen Konsens haben. Ein aktuelles Beispiel für diese Form von manipulatives, von der Manipulation ist der letzte Nobelpreis für die mRNA-Technologie. Ich weiß nicht, ob du dir Pressekonferenz angeschaut hast.
Nee, ja, das habe ich mir nicht mehr.
Aber der erste Punkt von den Mitgliedern des Ausschusses ist, als Begründung für diesen Preis ist, damit die Skeptiker überzeugt werden.
Ja, ja, das habe ich in den Medien gehört.
Offen zugegeben. Ja. Als erster Grund, ne? Für den Verleih, damit die Skeptiker überzeugt werden. Mhm. Das ist ein sehr schönes Beispiel, also schön, ein Beispiel für Manipulation des Vertrauens. Wenn der Nobelpreis verliehen ist, dann ist es die Spitze der Wissenschaftlichkeit. Dann musst du eigentlich mal vertrauen, dass das eine wirklich klasse Technologie ist, weil das ist der höchste Preis. Ne? Das ist sozusagen diese Form von Vertrauen. Die andere Seite der Medaille ist, wie gesagt, die Umleitung der Abwehrreaktion, der wütende Reaktion, sodass sie nicht Richtung Täter oder Richtung Monarch oder Richtung des Kopfs von Leviathan geht, sondern im besten Fall irgendwo sich im Sande verläuft oder zwischen den Menschen untereinander wie umgelenkt wird. Und ich glaube, dieses Beispiel, was du vorher gebracht hast mit diesen Demonstrationen gegen die AfD, das war ein paar Tage nach den Demonstrationen der Bauern. Ne? Mhm. Und da, für mich, das ist nur eine Hypothese, war das wirklich ein Entladen ich glaube, es war ein bisschen gefährlich, dass die ganze Bevölkerung aufsteht mit den Bauern und so richtig mal wirkliche Veränderungen verlangen. Um das zu vermeiden, eröffnet man dann eine andere Bühne, wo sich diese Energie wie entladen kann. Mhm. Dass sie gar nicht in irgendwelchen zerstörerischen Richtung gehen, sondern die entlädt sich dann. Das ist dann ich gehe auf die Straße, ich schreie dann für ein paar Stunden und dann ist sozusagen wie eine Entladung. Oder diese Protest könnte auch über Astroturfing so umgelenkt werden, dass man wie protestiert, regelmäßig auf die Straße geht, für irgendwas kämpft, aber es passiert nichts. Ne? Es wird keine richtige Veränderungen dadurch entstehen, sondern man entlädt, also es ist eine Entladung und ein Umlenken dieser Energie irgendwo, wo sie sich in Sande verläuft. Das ist die eine Technik. Und die andere ist, dass man sich durch Grollpropaganda gegenseitig bekämpft. Ne? Wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, dass diese Spaltung in der Gesellschaft wie so Autoimmunsystem, Autoimmunerkrankung in diesem sozialen Körper ist. Ne? Die Leute kämpfen gegenseitig über sogar banale Themen wie, dürfen wir Karl May lesen oder nicht? Also man findet jedes Mögliche an Thema, womit man Leute spalten kann und in Empörung und Wut Ärger übereinander bringt, sodass sich diese Energie eher da entlädt oder sogar wie so ein Entzündungsprozess, wie so eine Autoimmunerkrankung im Körper des Menschen, also des sozialen Körpers bleibt und gar nicht in die Richtung geht, wo es vielleicht eigentlich hingehen sollte. Also das ist ganz kurz das Bild, was ich zeichnen wollte, ist, dass Nudging extrem effektiv ist, dass man den Neokortex manipulieren kann und das limbische System. Und das limbische System ist extrem effektiv. Und wie gesagt, wenn man weiß, wie man durch Emotionen oder durch andere Faktoren Einfluss auf dieses System einnimmt, kann man wirklich das Verhalten oder die Kognition, das menschliche Wesen steuern und manipulieren. Und hier würde ich das Thema Einflussnahme und Lobbyismus und Korruption mitbringen. Das Thema ist sehr, sehr wichtig für mich. Allein aus dem Grund, weil, wie wir letztes Mal gesprochen haben, ich bin 78 in Bulgarien geboren. Ich war 11, als die Wende kam. Mit 21 habe ich das Land verlassen. Und in diesen 10 Jahren habe ich diese sehr politische Zeit erlebt von diesem Elan der Menschen, endlich Freiheit aufzubauen, endlich Demokratie, freie Gesellschaft zu haben. Und es wurde immer und immer und immer enttäuscht, dieser Prozess, durch diese systematische oder systemische Korruption, die in allen Bereichen der wichtigen gesellschaftlichen Strukturen herrschte. Das heißt, am Ende wurde ich wirklich aus dem Land ausgeäckelt, weil es war so wirklich, man kann keine gesunde Veränderung, keine gesunde Gesellschaft aufbauen, wenn die Korruption so systematisch verankert ist in einem Land. Und bis heute blutet mein Herz für das Land, aber bis heute ist das vorhanden und das Land wird komplett gegen die oder wurde gegen die Wand gefahren. Und für mich ist es deswegen das Thema Korruption so emotional, weil ich gesehen habe, erlebt habe, wie unmöglich es ist, eine Demokratie, eine gut funktionierte Gesellschaft zu haben, wenn Korruption existiert. Und ich muss sagen, die Tatsache, dass in der sogenannten westlichen, freien, demokratischen Welt Lobbyismus existiert, und zwar immer, also anders ausgedrückt, ich befürchte, dass die Demokratie, zum Beispiel in Deutschland oder in der westlichen Welt, bedroht ist durch die Präsenz von Lobbyismus und Einflussnahme auf die auf Regieren, also auf wichtige Strukturen der Gesellschaft. Okay. Zum einen der Lobbyismus als wirklich direkte Einflussnahme, aber es gibt auch Beispiele für Blackmail. Erpressung, für politische Erpressung durch mächtige Strukturen. Zum Beispiel, wenn die Pharmaindustrie sagt, wir können nicht Schäden auszahlen, wir können nicht einen Ausgleich für Schäden uns leisten, weil sonst würde nicht genug Geld sein für Research and Development, für unsere Entwicklung von Präparate. Wenn ihr wollt, dass wir eure Bevölkerung gesund halten und wir weitere Entwicklungen finden, dann müsst ihr uns von zum Beispiel solchen Entschädigungen befreien. Das ist aus meiner Perspektive ein Beispiel für wie eine Erpressung. Eine mächtige Struktur, die sagt, du brauchst mich, ohne mich kannst du deine Bevölkerung nicht gesund halten, dann machst du so, wie es für mich passt.
Das ist wie ein Elternteil, dass das so seinem Kind sagt. Wenn du nicht das, dann werde ich nicht zu dir so sein. Wenn du aber das machst, dann werde ich zu dir so sein.
Ja.
Man wird erpresst durch, also als Kind erpresst durch Liebe.
Ja.
Und dort wird man erpresst durch Wohlwollen, durch eine gesunde Gesellschaft oder wie auch immer.
Oder durch dieses, ich bin wichtig für dich und du kannst es dir nicht leisten, dass ich irgendwie bankrott gehe oder zugrunde gehe. Deswegen musst du schon gucken, dass es mir gut geht. Ne?
Im Grunde sind wir mittendrin in der sogenannten Kapitalismuskritik. Ne? Was das angeht.
Ja, genau.
Das hat die Kapitalismuskritik im Grunde genommen schon alles beschrieben. Ja. Marx hat Ähnliches schon beschrieben in seinen Büchern Kapital und so.
Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Waffenindustrie. Ne? Also ohne uns bist du schutzlos. Nur mit unserer Entwicklung kannst du dich vor Gefahren schützen. Also dann musst du das machen, was für uns passt und was uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Ne? Und alle anderen Industrien. Das heißt, das ist eine Form der Einflussnahme durch, wie gesagt, sowas wie eine Erpressung. Und das andere ist natürlich der gewöhnliche Lobbyismus. Und ich finde, ich finde, wir als Gesellschaft müssen uns im Klaren sein, dass das eine Einflussnahme ist oder eine Entstehung von Interessenskonflikten, die unseren Leviathan, also diesen gesellschaftlichen Körper, stark beeinflussen. Das ist es könnte eine Krankheit entstehen in unserem Körper, wenn wir Rezeptoren haben für solche Einflüsse. Und je mächtiger die Einflüsse, desto wahrscheinlicher ist es, dass das in Richtung Erkrankung des gesellschaftlichen Körpers ist. Okay?
Valeria, das ist schon alles geschehen. Was du beschreibst, also ich finde es wunderbar, was du jetzt die ganze Zeit gesagt hast. Man braucht eigentlich gar nicht viel dazu sagen, was jetzt so. Man sieht das an Corona. Du hast gerade Corona erklärt, wie das eigentlich passiert. Du hast erklärt, wie kann eine Bevölkerung gegen rechts sein Und sie werden von rechten Regierungen gegen rechts getan und die anderen sind in Wirklichkeit. Also das passiert ja gerade alles. Die ist schon krank. Oder sie wird krank gemacht.
Das ist mein Trauer. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel geweint in den letzten 4 Jahren, weil ich vieles verdauen musste. Und sogar neulich musste ich weinen, als mir ein befreundeter Anwalt gesagt hat, dass man mit Volksentscheid wenig erreichen kann. Ich musste das, also ich habe mehrere Tage weinen müssen, um zu verdauen, dass man sich als Bevölkerung nicht wirklich schützen kann vor Machtmissbrauch. Also ich betrauere, ich habe schon mein Land betrauert. Noch nicht komplett, weil es zerreißt mein Herz zu beobachten, wie ein Land vernichtet wird. Und jetzt beobachte ich das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Und es ist extrem schwierig für mich, das zu beobachten. Weil für mich
ist ein neues Modul für das Kapital. So verstehe ich das, was du jetzt...
Das ist die
im Grunde ist es das. Es ist quasi so ein Defilibrator, eine Überlebenspumpe für den schon kaputten sogenannten Kapitalismus, der in meinen Augen ein Kooperatismus
ist. Das ist auch, was Dr. Tjörgel als kognitive Kriegsführung bezeichnet, das ist der Missbrauch der Psychologie, der Missbrauch der Verhaltensökonomie, der Missbrauch von vielen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, deren Erkenntnisse, um die Menschen zu steuern, sodass sie ohne sich zu wehren, also das sagt man, also widerstandslos in den Gehorsam gehen. Das ist das Thema, was ich auch letztes Mal sehr, sehr ausführlich besprochen habe. Wie erzeugt man Gehorsam? Wie erzeugt man lebenslange Gehorsam? Ich habe letztes Mal über die sogenannten professionellen Täter gesprochen.
Und über lebenslangen Gehorsam hast du auch
gesprochen. Genau, der lebenslange Gehorsam. Und das, was wir beobachten, und das ist auch, was Thomas Hobbes sagt, ja. Die Gesellschaft, die durch diesen sozialen Vertrag sich zu diesem Staat verpflichtet, ist es eine lebenslange Gehorsam, unwiderruflich. Deswegen ist eine Theorie nicht das Beste, was ich mir wünsche, dass wir jetzt verwirklichen. Da wäre mir sogar die Theorie von John Long ein bisschen lieber, weil da wenigstens eine Form der Kontrolle ist. Das heißt, wenn das Volk sagt, das passt mir nicht, die globale Bevölkerung sagt, die WHO passt mir so nicht, nach John Locke hätten wir die Möglichkeit, uns zu wehren. Von Thomas Hobbes ist es das nicht der Fall. Das wäre Hochverrat, wenn die Untertanen sich gegen den Souverän wehren. Deswegen habe ich mit dieser Staatstheorie angefangen, weil die ist nicht die beste aus meiner Perspektive, aber die wird uns jetzt auf subtile Art, durch psychologische Erkenntnisse über den Mensch aufgesetzt und wir werden in der Position der Widerstandslosigkeit gebracht, dass wir gar nicht merken, wohin die Reise ist. Also aus der idealen Perspektive der sogenannten Täter sollen die Leute, die dann gelenkt werden, gar nicht erst mitkriegen oder vielleicht erst später, aber halt nicht am Anfang mitkriegen, wohin die Reise geht. Okay? Deswegen ist das Thema Nudging so wichtig, weil die wird verharmlost. Man wird geschubst. Nein.
Ich glaube, Nudging ist das neue... Wie soll man sagen? Also, das ist das neue Ding, was eigentlich aufploppt. Und ich glaube, mit Nudging werden wir dieses Jahrhundert zu tun haben.
Edward Bernays hat das Wort Public Relations entwickelt, um Propaganda zu verstecken.
Ja.
Weil Public Relations ist Propaganda, aber halt geschmackvoll gemacht für die Bevölkerung, damit es integriert ist. Ja. Er hat Propaganda in der Gesellschaft integriert. Das Gleiche ist jetzt mit diesem Wort Nudging.
Hört sich niedlich an irgendwie.
Ja, anschubsen. Ja. Ach, du kannst dich immer noch entscheiden. Ja. Wir schubsen dich ganz sanft in die Richtung des gesunden Ernährens, in die Richtung des gesunden Klimaverhaltens. Wir schubsen ganz, ganz leicht, aber du kannst dich noch ernähren, wehren. Nein, kann man
das
nicht.
Das ist doch, jetzt sage ich mal von Psychologe zu Therapeut. Nudging ist doch das Beste, was einem Psychopathen oder einem Soziopathen passieren kann. Die werden sich vermehren. Der Genpool wird sich in diese Richtung verändern, da bin ich ganz sicher.
Deswegen spreche ich jetzt auch von dieser vom Lobbyismus oder von diesen Rezeptoren im Körper des, des globalen oder des, des staatlichen, des gesellschaftlichen Körpers vom Leviathan. Weil, wenn wir, also letztes Mal haben wir ausführlich über diese Sadisten und Psychopathen gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sie sehr viel Macht anstreben und bekommen, indem sie wirklich Milliardengeschäfte machen. Und das ist eine gefährliche Kombination, ein Sadist mit sehr viel Geld, weil Geld ist Macht, okay, in unserer Welt. Und jetzt gucken wir uns mal einen Staat an, was durch Lobbyismus und sonstige institutionelle Möglichkeiten für die Einflussnahme, wenn dann jemand kommt, der Geld hat, sehr, 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 sehr viel Geld hat, aber eine psychopathische oder sadistische Struktur hat, dann kann man sich vielleicht ausmalen, was passieren würde mit dem Leviathan, wenn solche Entitäten Einfluss auf uns nehmen.
Das und ist ich wahrscheinlich finde, auch der Grund, warum es so viele reiche Leute gibt, die mit Pädophilie zu tun haben. Die Liste von Ghislaine Maxwell wird nicht veröffentlicht und die ist riesengroß. Und sie zeigt in die Upper Class der gesamten Welt hinein.
Übrigens auch eine Form von Erpressung. Ne? Also das wird jetzt auch rausgebracht, dass diese
Mossad und so weiter.
Dass diese, genau, dass das sehr wahrscheinlich, um das, was mit Leute Epstein passiert ist, genau, das ist eine andere Form von Erpressung. Also es ist egal, ob sie über Lobbying gehen, über Einkaufen gehen, über irgendwelche Versprechungen oder über diese Art gehen. Einflussnahme ist Einflussnahme. Und wenn solche Leute in der Lage sind, Einfluss auf unsere Politik, auf unsere Gesellschaft zu nehmen, dann passieren schreckliche Dinge, wie was wir auch seit Jahren beobachten, dass wirklich der Mensch nichts mehr wert ist, also die Natur ist nicht mehr wert, dass, ob ein paar Millionen Leute sterben oder ob die ganze Orangutan-Rasse vernichtet wird oder die ganze Wälder, Urwälder vernichtet wird. Die diese Struktur haben, diese empathielose Struktur, gewissenlose Struktur haben, die gehen über Leichen.
Okay. Ja, ja.
Und deswegen ist mir so wichtig, das Thema Einflussnahme zu benennen, weil noch einmal, ich habe es in meinem Land gesehen und ich sehe das jetzt auch.
Das breitet sich überall aus.
Und es ist gefährlich. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon Zeit ist, das zu Ende zu bringen, aber ich würde diese letzten paar Minütchen darin verbringen, was wir jetzt machen können. Und ich komme noch mal auf diesen Puer Robustus vom Anfang des Gesprächs. Ne? Das ist der Mensch, der sich nicht einfach unterordnen möchte. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ich habe so ein bisschen sinniert, wie kommt es dazu, dass manche Menschen wirklich in den, zum Beispiel in den Experimenten von Milgram oder von Ash wirklich standhaft bei sich bleiben. Und dann haben wir vielleicht gedacht, okay, das hat was mit Erziehung oder mit diesem Vertrauen zu sich selbst. Inzwischen denke ich mir, hey, wenn dieser Mensch schon im 17. Jahrhundert bekannt war und Thomas Hobbes ihn beschrieben hat und offensichtlich war in ausreichender Menge, dass der Thomas Hobbes sich überhaupt Mühe gegeben hat, ihn zu erfassen als Typus Mensch, dann ist das vielleicht in unserem Leviathan-gesellschaftlichen Körper sowas wie das Immunsystem. Das sind Menschen, die diese angeborene Fähigkeit haben, pathogene Muster zu erkennen und Alarm zu schlagen bzw. vorzugehen. Also wir haben in unserem gesellschaftlichen Körper die Immunzellen. Wir haben auch die Hirnzellen. All das, was entwickelt worden ist auf dieser Erde, stammt nicht aus den paar hundert oder paar tausend Elite-Menschen, sondern es stammt alles aus den normalen Menschen, die an irgendwelchen Instituten oder in irgendwelchen Garagen oder wo auch immer Sachen, geniale Ideen entwickelt haben und fleißig gearbeitet haben und diesen ganzen Progress entwickelt haben. Das möchte ich mal betonen, weil die Leute wie Harari, die sagen, die Menschen seien nutzlose Fresser oder das ist auch eine Technik, uns abzuwerten und uns selbst von unserem Selbstvertrauen zu trennen. Wir sind die Hirnzellen und wir können uns zusammen überlegen, wie wir diese Krankheit, wie wir diese Krebserkrankung, weil die Krebserkrankung, die sadistische Einflussnahme auf unsere Gesellschaft, heilen können. Und das ist meine Einladung an alle draußen. informiert euch, aber bleibt nicht beim nur Informieren und aufwachen, sondern lasst uns zusammen schauen, wie wir das Thema Einflussnahme, das ist für mich das allerwichtigste Thema, wie können wir es verhindern, dass in Zukunft solche Strukturen Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen. Das heißt, wir müssen überdenken, wie wir das mit dem mit Lobbyismus und mit dieser ganzen Einflussnahme passieren soll. Also,
okay, ich habe sehr viel. Du hast das gut, also in den beiden Teilen ist das gut erklärt worden. Ich danke dir für dein Kommen.
Danke sehr.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Valeria Petkova, Teil 2.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.